Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Und danke dir, Richard, dass du schon so gut auf den Predigttext hingelenkt hast. Wir sind ja sozusagen in einem Boot unter anderem. Es sind nämlich mehrere Brüder, die wir uns vorgenommen haben, den Kolosserbrief zu predigen. Und ich habe die Ehre, heute den Auftakt mit euch zu machen. Und so möchte ich mit euch gemeinsam Kolosser 1 lesen, die ersten 14 Verse. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus, an die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolossä. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir allezeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit aller Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut, mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Soweit Gottes Wort. Ja, Paulus schreibt hier einen Brief an die Christen, an die Gemeinde in Kolossä. Paulus ist ein Gesandter, ein bevollmächtigter Botschafter, der durch den Willen Gottes hier berufen ist. Paulus schreibt den Brief aus der Gefangenschaft, aus dem Hausarrest in Rom, und er ist nicht allein dort, sondern Timotheus ist bei ihm. Wer ist noch bei ihm? Epaphras, der Gemeindevorsteher, vielleicht der Älteste, jedenfalls nimmt man an, es ist der Gemeindegründer von Kolossä. Ja, Paulus schreibt diesen inspirierten Brief und die Christen in Kolossä, das ist eine Gemeinde, die sich eigentlich zusammensetzte aus Juden, die dort seit einiger Zeit angesiedelt waren und natürlich auch Heiden, die da zum Glauben gekommen sind. Die Stadt Kolossä hat Paulus eigentlich nie gesehen oder auch nie bereist. Sie liegt in der heutigen Türkei, ganz in der Nähe einer der sieben Gemeinden, die wir auch in der Offenbarung wiederfinden. Die Gemeinde Kolossä oder die Stadt liegt nämlich nur ungefähr 15 Kilometer von Laodicea entfernt. Kolossä ist eine Gemeinde oder eine Stadt, die sich eigentlich im Abschwung befand. Die umliegenden Gemeinden und Städte waren am Wachsen. Ja, und trotzdem war da mächtig was los. Es gab natürlich einen Hintergrund, weshalb Paulus eben auch diesen Brief geschrieben hat. Da kommen wir aber gleich noch dazu. Vielleicht soweit mal auch ein bisschen die weltliche Situation oder der Rahmen, worum es hier geht. Und Paulus wendet sich aber an die Gemeinde. Er schreibt an die Brüder in Christus. Und so wollen wir auch diesen Brief verstanden wissen als einen, der sich gleichermaßen auch an uns richtet und nicht nur an die Gemeindeglieder von damals, an die Kolosser. Ich sagte bereits, die Gemeinde ist vermutlich durch Epaphras gegründet worden. Das können wir in Vers 7 hören wir von ihm. Ja, und der Epaphras selber war wohl einer, der in Ephesus zum Glauben gekommen ist. Dort hatte Paulus ja gewirkt und vermutlich ist er dann von dort eben auch ausgegangen in seine Heimat wieder und hat dort die Gemeinde gegründet. Der Brief selber ist ungefähr 60, 62 nach Christus geschrieben worden. Paulus wendet sich an die heiligen und die treuen Brüder in Christus. Auch das, finde ich, dürfen wir nicht überlesen. Er wendet sich an die, die treu dem Herrn nachfolgen und ermutigt sie auch, darin zu bleiben. Er lehrt zur Ermutigung, zur Auferbauung, zur treuen Nachfolge und zur Unterweisung. Und so dürfen wir eben diesen Brief auch an uns gerichtet lesen. Warum dieser Brief? Die Gemeinde setzte sich aus zwei Gruppen zusammen, die auch ihre Einflüsse damit reingebracht haben, nämlich einmal die Juden, und mit ihnen kam auch eine Gesetzlichkeit in die Gemeinde hinein. Und zum anderen waren da Heidenchristen, die, sagen wir mal, auch Traditionen oder Dinge, die sie von früher her kannten, die sie eben auch mit reingebracht haben. Und ich habe nachgelesen, dass da also von heidnischem Mystizismus die Rede ist. Heutzutage würde man vielleicht eher auch von Esoterik oder solchen Dingen sprechen. Und so, finde ich, ist dieser Brief und ist das Thema, das Paulus eben hier auch mit dem Brief verfolgt, sehr modern. Und wie das halt so ist, ja, solche Lehren, solche Irrlehren, die mit den Menschen in die Gemeinde hineinkommen und die da gemäß Gottes Wort gar nicht wirklich was verloren haben, ja, so kann eben auch eine Gemeinde, so können eben auch die Geschwister schnell auf Abwege kommen und lassen sich dann eben in die Irre leiten. Und Paulus schreibt eben diesen Brief, um da die Geschwister eben auch wieder an einiges zu erinnern. Und so will ich jetzt auch in den Text einsteigen und herausstellen, dass Paulus diesen Brief eröffnet, wie im Übrigen ja auch die vielen anderen, die er geschrieben hat. Und er weist zuerst darauf hin, dass er zu den Kolossern auch sagt, Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Und mich hat es auch in der Vorbereitung sehr bewegt, dass ich nämlich auch die ganze Predigt überschrieben habe und gesagt habe, die begnadete Gemeinde und das Gebet. Und die Gnade hat mich in diesem ersten Teil eben auch so sehr bewegt. Paulus grüßt die Brüder, indem er wirklich als allererstes auf die Gnade hinweist und er lenkt den Blick weg von den Problemen, die hier unten sich irgendwo bewegen, und er lenkt den Blick hin aufs Kreuz, auf den Herrn Jesus Christus und auf die Gnade, die von ihm ausgeht. Gnade selber, das wisst ihr, das brauchen eigentlich nur diejenigen, die irgendwie was auf dem Kerbholz haben, die was zu verbergen haben, die etwas auf sich geladen haben, die gesündigt haben. Nur Sünder sind vor ihrem Richter darauf angewiesen, dass sie möglichst Gnade bekommen, damit nicht die Strafe eintritt. Und Gnade ist hier, davon bin ich überzeugt, als ein Zuspruch von Paulus gemeint oder zu verstehen. Er sagt ihnen, denkt an diese Gnade, denn die sei mit euch. Ihr seid ja bereits im Glauben und ihr habt dieses unverdiente Geschenk der Errettung. Ihr seid bereits herausgelöst aus der gerechten Strafe, aus dem ewigen Tod. Er sagt ihnen das als Zuspruch, um deutlich zu machen, dass allein die Gnade reicht, dass es nichts anderes braucht, weil aus eigener Kraft kommst du bestenfalls in den Wald. Und Gnade ist hier auch die Gewissheit eben um die Errettung, die uns, die allen Gläubigen geschenkt ist durch Jesus Christus. Dieser Errettung dürfen wir uns sicher sein. Und auch bei uns in unserer Gemeinde, wir dürfen uns dieser Gnade, dieser Errettung gewiss sein. Wir brauchen nichts hinzudichten. Im 2. Korintherbrief heißt es dazu: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. In einer Situation, in der ich schwach bin. Und ich erinnerte mich bei der Vorbereitung an das Zeugnis von der Anna neulich oder auch das, was die Heike unlängst gesagt hat. In einer Situation, in der die ganze Gemeinde womöglich am Wanken ist, wie es auch in Kolossä der Fall gewesen ist, da preist Paulus die Gnade und führt der Gemeinde das noch einmal vor Augen. Und er sagt ihnen: Die Gnade wird in der eigenen Schwachheit stark. Seid euch dessen bewusst, da wo ihr schwach seid und kraftlos, da denkt an seine Gnade. Sie verleiht dir die Kraft für das Ziel des geistlichen Laufs. Der geistliche Lauf, das ist eine andere Formulierung von Paulus, die er im 2. Timotheusbrief verwendet. Und was ist das Ziel des geistlichen Laufs? Das, worauf wir ja auch hinlaufen, das ist die Ewigkeit bei unserem Herrn Jesus Christus. Ja, und so bringt die Gnade, davon bin ich überzeugt und ich denke, vielen von euch geht es auch so. So bringt die Gnade eine tiefe und eine bleibende Freude. Das ist das, was wirklich ins Herz hineingeht. Gottfried hat letzte Woche davon gepredigt, ja, wie wir eigentlich jubeln müssen, wie wir uns eigentlich darüber freuen können, dass wir die Gnade empfangen haben. Und Paulus schreibt weiter: Und Friede von Gott. Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Gerade in turbulenten Zeiten, da wo wir vielleicht selber auch verunsichert sind, mag sein aufgrund von Irrlehren wie in der Gemeinde in Kolossä oder auch persönlich in unserem eigenen Leben, weil Dinge uns aufwühlen und vielleicht auch beeinflussen, was unser Glaubensleben anbetrifft. Hier war die Gemeinde bedroht, das Evangelium drohte irgendwie verwässert zu werden. Da waren bestimmt auch die Geschwister verunsichert. Wem sollten sie eigentlich trauen? Da gab es vielleicht unterschiedliche Strömungen. So wie den Kolossern soll auch uns persönlich die Gnade eigentlich die Gewissheit geben über die eigene Errettung. Und sie gibt dann auch die Ruhe und den Frieden. Denn wenn wir uns der Gnade bewusst sein, dann folgt daraus auch der Frieden. Und das ist auch das, was Paulus hier in Zusammenhang stellt. Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Seinen Frieden und seine Ruhe brauchen wir doch alle, oder? Geht's euch nicht auch manchmal so, dass ihr euch irgendwie danach sehnt, einfach Ruhe zu haben? Ruhe bei Gott? Bei deinem Erlöser? Bei deinem lieben Vater? Die Gottlosen suchen in der Welt nach Frieden, oder? Ich denke, da sind wir uns einig. Sie kennen Gott nicht. Sie wissen nicht um die Gnade und um den Frieden, der von Gott ausgeht. Viele haben trotzdem ein tiefes Grundbedürfnis, wahrscheinlich aufgrund des Mangels, aber und doch bin ich auch davon überzeugt, dass uns Gott das hineingelegt hat, dieses tiefe Grundbedürfnis nach Frieden mit dem eigenen Schöpfer. Wir haben ein riesiges und tiefes Grundbedürfnis wegen der Kluft, die aufgrund der Sünde zwischen ihm und mir besteht und nur das Kreuz überwindet diese Kluft. Wir kennen dieses Bild und wissen darum aus vielen anderen Predigten auch. Ja, und so können wir uns über diese Gnade freuen. Und schon Abraham hat das getan, habe ich nachgelesen im 1. Mose 18. Da begegnet ihm der Herr bei Mamre. Und Abraham sagt, mein Herr, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so geh doch nicht vorüber an deinem Knecht. Und ich dachte, wow. Der Abraham sieht und erfährt, dass ihm der Herr begegnet. Und in dieser Begegnung erfährt er und spürt er die Gnade, die von Gott ausgeht. Und ich bin davon überzeugt, er spürt diesen tiefen und inneren Frieden, weil ihm der Herr nahe gekommen ist. Und dann sagt er, so geh doch nicht vorüber. So geh doch nicht wieder weg. Bleib doch bei mir. Ja, dieser Friede, das ist doch das, wonach ich mich sehne, woran ich Freude habe, was mir Frieden und Ruhe gibt. Ihr Lieben, ich glaube, das ruft uns als Gemeinde, das ruft jeden Einzelnen auch heute noch auf den Plan. Und ja, wir stellen uns die Frage, oder ich stelle die Frage, suchst du Frieden? Frieden mit deinem Schöpfer? Bist du mit deinem Schöpfer schon im Reinen, dass du genau dies auch erfahren hast und dass du das auch von dir sagen kannst, dass du die Gnade empfangen hast? Dass du mit deinem Herrn, mit deinem Schöpfer Frieden gemacht hast? Und ich meine das nicht als ein rhetorisches Reden an der Stelle. Wenn das noch nicht der Fall ist, ich biete das ernstlich an, dann nimm seine Gnade an, lass dir da auch hineinhelfen. Und wenn es nach der Predigt oder wann auch immer dran ist, ich stehe dafür gerne zur Verfügung zu einem Gespräch. Seine Gnade ist doch so viel wert, ja, dass ja ein ganz neues Leben einfach auch entstehen kann, wenn du auf die Gnade schaust. Es ist ein Geschenk, dass wir nämlich seine Gnade erhalten dürfen. Wir brauchen nicht ihm irgendetwas dafür geben. Wir dürfen seinen Frieden erben. Ich möchte euch noch ein Beispiel geben, das mich eigentlich in anderer Hinsicht jetzt diese Tage beschäftigt hat. In Pakistan ist die Christin Asia Bibi Art begnadigt worden. Ich sage das mal in Anführungszeichen. Es gab eine Entscheidung vom obersten Gericht, dass also die Verurteilung, und sie sitzt seit Jahren wegen Blasphemie, die man ihr unterstellt, in einem Gefängnis dort, dass diese Entscheidung also irgendwie nicht so hundertprozentig rechtens war. Und nun ist sie freigekommen und viele der radikalen Menschen da in Pakistan demonstrieren, blockieren Straßen, weil sie dagegen demonstrieren, dass diese Frau freigelassen wird. Und gestern lese ich, binnen 3 Tagen, dass also die staatliche Führung in Pakistan kippt und jetzt eine Revision bei diesem obersten Gericht zulassen will, dass man doch nochmal dieses aufweichende Urteil, diese aufweichende Entscheidung wieder überdenken will. Ihr Lieben, das ist keine Gnade. Das ist nur eine weltliche Entscheidung an der Stelle. Und mich macht es traurig darüber, dass es gar keine Frage, was mit dieser Frau passiert und wie man mit ihr umgeht. Aber ich will nur das mal abgrenzen, ja? Das sind weltliche Entscheidungen an dieser Stelle. Und wir sehen hier leider an diesem Beispiel, wie schnell die auch kippen können. Aber wir sehen hier in diesem Buch, dass die Gnade seit 2000 Jahren lebendig ist. Und die gilt unverändert für uns und unser Leben. Und wir dürfen das annehmen, durch die Schwierigkeiten, die wir haben mögen, hindurch in die Ewigkeit bei Gott. Allein seine Gnade genügt. Und das macht Paulus deswegen so deutlich und stellt das auch an den Beginn dieses Briefes, weil es nichts braucht, was da dazu getan werden muss. Allein seine Gnade genügt. Ja, ich möchte mit euch die nächsten Verse anschauen und habe das in diesem zweiten Teil unterschrieben mit: Paulus zeigt seine Verbundenheit. Er zeigt, wie stark er den Brüdern und wie stark er der Gemeinde verbunden ist. In Christus sind wir nämlich verbunden. Und Paulus dankt dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das macht er gleich mehrfach eigentlich deutlich. Ja, wir lesen das in Vers 2, die treuen Brüder in Christus, in Vers 4, da wir von eurem Glauben an Christus gehört haben, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er lenkt immer wieder den Blick auf Jesus. Bei der Vorbereitung habe ich gestaunt, wie sehr Paulus, wie positiv er eigentlich auch über die Gemeinde spricht. Über eine Gemeinde, die er selbst gar nicht kennt. Das ist ungefähr so, wie wenn ein lieber Bruder von mir im Gebet das Danken über Brüder der Apostel-Johannes-Kirchengemeinde in Berlin anfängt. Da bin ich zum Glauben gekommen. Da gibt's Brüder, die haben mich dahin geführt, dass ich seine Gnade erkennen durfte. Wäre irgendwie fast ein komischer Vorgang. Recht ungewöhnlich, oder? Aber eigentlich, was ist daran so abwegig? Paulus hatte Gemeinschaft mit dem Herrn und natürlich auch eine große Nähe zu seinem Vater. Er hat unermüdlich gebetet und ich möchte eben auch euren Blick zuerst darauf lenken, dass er gebetet hat und möchte euren Blick darauf hinlenken, was das Gebet eben auch auslöst. Er hat den Vater gelobt und ihm für die Gemeinde der Kolosser gedankt. Und das machte ihm die Gemeinde auch sehr nahe. Er hat ein richtiges Herz für sie bekommen. Es hat ihn und sein Herz zu den Brüdern hin verändert. Ich glaube auch, dass Paulus nicht auf die Personen geschaut hat. Wie auch, die kannte er im Prinzip ja auch gar nicht persönlich. Sondern er hat auf die Kolosser als Geschwister geschaut. Auf das, was sie im Herrn sind. Und so möchte ich, dass auch wir festhalten, was der regelmäßige Dank, was das regelmäßige Gebet auch an Verbundenheit untereinander bringt. Und auch danach sehnen wir uns doch, oder? Liebe Geschwister, danach sehnen wir uns doch, dass wir als Gemeinde zusammenstehen und eins sind in Christus. Und wie äußert es sich? Wie beten wir? Nehmen wir das mit? Nehmen wir das an? Setzen wir das um? Paulus lernt uns hier das Beten und zeigt uns ganz grundsätzliche Dinge, die auch wir zum Gebetsanliegen haben sollten. Und es spielt dann auch keine Rolle mehr, ob das jetzt die Kolosser sind oder ob das eine Berliner Gemeinde ist oder ob das eine Kemptner Gemeinde ist. Sie alle haben das Wort der Wahrheit des Evangeliums gehört. Es steht hier in diesem Text. Sie haben es aufgenommen, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt. Das Wort Gottes, das Evangelium, bringt Frucht. Sie haben von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt. Sie haben eine Hoffnung, die aufbewahrt ist im Himmel. Und Paulus schreibt an die Römer: Wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wir jubeln. Wir freuen uns darüber, dass wir diese Hoffnung haben. Und der fünfte Punkt, wir haben Glauben an Jesus Christus und Liebe zu allen Heiligen. Und es war auch hier nochmal so wichtig, dass der Paulus das herausstellt in diesem Dankgebet, weil genau darin waren die Kolosser auch angefochten und beeinflusst. Keine Religiosität, sondern Glaube an Christus. Kein Engelkult oder irgendetwas Esoterisches, sondern Glaube an Christus. Keine zusätzlichen Lehren, sondern allein das Evangelium, das Wort Gottes und allein Christus. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. So steht es im Timotheusbrief. Einer, nur Christus. Und deswegen lenkt auch Paulus diesen Blick immer wieder auf den Herrn, der sich selbst für alle hingegeben hat. Und deswegen danken wir auch allein Christus. Paulus hat nicht einfach nur mal eben kurz vor den Kolossern gehört. In Vers 7 und 8 können wir das ein bisschen rauslesen. Der Epaphras, also der Kolosser, der jetzt bei Paulus in Rom gewesen ist, war offensichtlich jetzt längere Zeit eben bei Paulus gewesen. Und ich bin überzeugt davon, dass er enge Gemeinschaft mit Paulus eben auch gepflegt hat. Vermutlich war auch Timotheus dabei gewesen. Die beiden haben ja auch diesen Brief dann schlussendlich miteinander geschrieben. Oder der Timotheus hat dem Paulus darin gedient, den Brief zu schreiben. Genau. Ja, und ich gehe davon aus, wenn jetzt die Brüder da so beisammen gewesen sind, zumal der Paulus im Prinzip das Haus ja auch nicht wirklich verlassen konnte, wo er da unter Arrest gestanden ist, da haben sie mit Sicherheit viel Gemeinschaft gehabt, sie haben viel miteinander geredet, sie haben viel miteinander gebetet. Paulus hat sich bestimmt alles auch ganz genau erzählen lassen. Er wollte sicherlich wissen, wie geht es den Geschwistern in Kolossä? Wie geht es den Brüdern und Schwestern? Wie geht es der Gemeinde? Sie sind in Christus verbunden. Und der Paulus, der hat das in sich getragen. Und so wollte er alles über die lieben Geschwister erfahren. Und ganz ehrlich, mir war das ein Vorbild. Mich hat es ermutigt, auch da wieder mehr drauf zu schauen und das irgendwie auch mit in den Alltag hineinzunehmen, ja. Einfach zu überlegen, wie geht es meinen Geschwistern? Und wie vorbildhaft ist es auch, wie sehr das Paulus auch mit Dank erfüllt, ja. Also er beschäftigt sich mit den Geschwistern und bekommt ein dankbares Herz. Und zwar so sehr, dass er sagt, alle Zeit betet er für die Geschwister. Vers 3. Indem wir alle Zeit für euch beten. Und ich staune über die Liebe, jetzt nicht nur der Kolosser, sondern auch, wie Paulus das eigentlich deutlich macht, nämlich, dass er sagt, welche Liebe sie im Geist auch haben, die Kolosser. Ich staune darüber, dass diese Liebe einfach auch ausgegossen wird und wir sind auch damit gesegnet, ihr Lieben, ja, sodass wir nicht nur Gott anbeten können, sondern dass wir auch aufeinander schauen können. Es ist die Liebe im Geist, von der hier auch die Rede ist im Vers 8, mit der auch wir gesegnet und mit der auch wir ausgestattet sind. Und was ist es dann doch für eine Ermutigung auch für uns, wenn wir daran denken. Und wenn jetzt einer da sitzt und sich vielleicht fragt, hey, mit dieser Liebe, das ist irgendwie gerade ein bisschen schwierig bei mir. Ja, das mag sein. Es gibt solche Zeiten. Da merken wir das vielleicht gar nicht so unbedingt. Da fällt es uns schwer, auch für andere zu beten. Da haben wir vielleicht nicht so diese brennende Liebe für den Bruder oder für die Schwester. Ich denke, dann sollten wir anfangen, genau darum auch zu beten. Und ich denke, dann wird uns Gott auch genau da behilflich sein. Er will, dass wir einander lieben. Er will, dass die Liebe im Geist, mit der wir grundsätzlich ausgestattet sind, alle Anlagen sind gelegt bei uns, dass die auch lebendig wird, dass die auch zum Tragen kommt. Ich bin überzeugt davon, dass dein liebender Vater, der dich liebt, dass der dir auch genau darin helfen wird. Jetzt möchte ich die Technik darum bitten, die erste Folie einzublenden. Liebe Geschwister, wir schauen uns das der Reihe nach an. Lasst uns dem Herrn wieder Danke sagen für seine Gnade. Das ist das, was ihr links auch nachvollziehen könnt, aus dem Text heraus nochmal. Lasst uns Danke sagen für seine Gnade, für den Glauben der Geschwister, für das Wort der Wahrheit und dessen Frucht, für die Hoffnung, die uns aufbewahrt ist im Himmel und für seine Gemeinde. Und lasst euch auch wieder neu zum Dankgebet ermutigen. Sucht da auch die Gemeinschaft und das enge Zusammensein mit den Geschwistern. Und jetzt schauen wir uns im nächsten Teil die rechte Seite an, die ihr sehen könnt. Das sind die Verse 9 fortfolgende. Paulus lehrt uns bitten. Zuallererst, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Halten wir fest, das ist jetzt nicht irgendetwas Kopfmäßiges, irgendetwas Intellektuelles, sondern es geht hier um die geistliche Weisheit und Einsicht. Es geht auch nicht um irgendetwas Selbstproduziertes, das sich hier vorne einer hinstellt und irgendetwas überschwänglich formuliert und ausdrückt, sondern es geht um geistliche Weisheit und Einsicht. Und da muss natürlich auch immer die Frage dann daran angeschlossen werden, wie komme ich denn eigentlich dazu? Wie komme ich zu dieser Einsicht, zu dieser Erkenntnis seines Willens? Und es gibt nur eine Antwort darauf, und die ist sein Wort. Mit Hilfe seines Wortes. Ich muss euch gestehen, manchmal bin ich auch ein bisschen in der Gefahr, dass mir der Tagesvers der Bibel-App manchmal mehr sagt und mich manchmal mehr anspricht, als wenn ich mich auch morgens hinsetze und im Wort 1, 2, 3 Kapitel lese. Ich spreche das da oder deswegen an, weil ich finde und weil ich selber auch erfahre, dass es da schwierig wird. Das ist natürlich nicht immer leicht, ja, hier dran rumzukauen oder eine Predigt vorzubereiten. Das fällt mir nicht leicht, aber ich darf euch sagen, ich habe so eine Freude gehabt, dass ich mich vorbereiten darf, dass ich dieses Wort auseinandernehmen durfte für mich und ich hoffe, ihr kriegt davon was mit, ja. Ich habe da so eine Freude gehabt und das möchte ich euch einfach mitgeben, ja, dass das gut tut, dass das eben auch erfüllt und dass das auch das ist, wo wir zur Erkenntnis seines Willens kommen. Dort, wo ich mich in Ruhe hinsetze, quasi in mein Kämmerlein zurückziehe, da fängt Gottes Wort an, in mir zu arbeiten. Da fängt Gottes Wort an, mir seinen Willen zu zeigen, Gottes Willen aufzuzeigen. Da komme ich zur Ruhe und finde Frieden in ihm. Im ersten Thessalonicher Brief ist noch ein anderer Aspekt auch genannt, was den Willen Gottes anbetrifft, und den möchte ich euch auch nicht vorenthalten, denn da heißt es im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 3, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Und das lenkt nochmal einen Blick auf unser Leben, auf unser Alltagsleben. Und deswegen ist mir das auch so wichtig, das auch mit anzusprechen. Also es ist nicht nur das tägliche Studium im Wort Gottes, sondern es ist auch, wie wir unser Leben gestalten, dass wir uns nämlich unserer Heiligung bewusst sind. Und unsere Heiligung, das ist das, dass wir der Welt irgendwo absagen und dass wir nicht mit diesem Weltlauf gehen, wie es Paulus auch sagt. Dass wir ja nicht Mitläufer dieser Welt sind, sondern dass wir ein geheiligtes Leben führen. Dass wir uns zeigen lassen von Gott, wo er uns eigentlich hinhaben möchte. Und auch sehr konkret, dass wir uns der Unzucht enthalten, dem ausschweifenden Leben, in welcher Form auch immer es sein mag. Warum sollen wir das tun? Der zweite Aspekt. Damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid. Also Einsicht ist auch, das sagte ich bereits gerade eben, Einsicht ist auch, die Dinge der Welt zu lassen, davon abzulassen und Christus den Raum im eigenen Leben zu geben. Warum? Damit er mich und dich verwandeln kann. In unserem Wesen. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Gut und wohlgefällig und vollkommen. Das ist der Beginn, dass wir dem Herrn würdig wandeln und ihm wohlgefällig werden. Denn er hat uns zuerst geliebt und er hat uns seine Gnade zuerst gegeben. Natürlich dürfen wir nicht einfach davon ausgehen, dass wenn wir das jetzt beherzigen und seinen Willen erkennen, wir dürfen nicht eine Gleichung aufsetzen, so nach dem Motto, dann geht's mir besser, dann führe ich ein besseres Leben. Ich glaube, das wäre zu kurz und es wäre vor allen Dingen auch zu egoistisch gedacht. Es ist nicht irgendwie die Lösung für Probleme, die ich vielleicht mit der Ehefrau habe oder die Frau mit ihrem Mann oder beide mit ihren Kindern. Wer davon betroffen ist, das ist auch nicht die Lösung für das Problem der Arbeitslosigkeit oder für eine Erkrankung, die da ist. Aber es führt näher zum Herrn. Es bringt dich näher zum Herrn, in die Gemeinschaft mit ihm. Und es bringt mich und dich zu einem Leben, das ihm wohlgefällig ist. Und wenn ich seine Gnade vor Augen habe und seine Liebe in mir ist, dann werde ich ein Verlangen bekommen, ihm nachzufolgen, in ihm zu wandeln. Und so sollen wir, der dritte Unterpunkt, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend sein. Ja, fruchtbar sein ist super, oder? Wer möchte nicht fruchtbar sein? Hört sich doch toll an, oder? Ihr Lieben, aber da kommt es dann auch auf das Herz drauf an. Und auf das richtige Bewusstsein darüber. Im Epheserbrief heißt es, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Dass wir darin wandeln sollen. Werke, die Gott zuvor bereitet hat. In diesen Werken sollen wir fruchtbar sein. Es geht hier nicht um mich oder um dich. Es geht um die Herrlichkeit meines Herrn Jesus Christus. Und auch nur das werden gute Werke, die er vorbereitet hat. Ich sage dann ganz gern oder weise ganz gern darauf hin, was sollten diese beiden linken Hände eigentlich Gutes vollbringen, dann auch noch etwas, was womöglich Bestand in die Ewigkeit hinein hätte. Da bin ich froh darum, dass er mit all seiner Gnade am Werk ist. Ja, und wir sollen in der Erkenntnis wachsen. Was ist der Anfang der Erkenntnis? Wer weiß es? Die Furcht des Herrn. Genau. Die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Also wenn ich Gott mehr und mehr kennenlerne und einfach eins werde auch mit seinem Wort, dann komme ich auch mehr und mehr rein in diese Furcht, in diese Ehrfurcht vor ihm. Weil dann beginne ich, ihn höher zu achten als mich selber. Und dann wächst in mir auch diese Erkenntnis. Paulus betet deswegen darum, davon bin ich überzeugt, damit der alte Mensch abnimmt und Christus zunimmt. Paulus betet weiter und sagt, oder bittet darum, dass wir mit aller Kraft gestärkt werden, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Auch nochmal im Epheserbrief, da heißt es, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Es geht hier nicht um unsere Kraft, dass wir uns möglichst anstrengen und möglichst viel auf uns nehmen, um ihm zu gefallen, sondern es geht um seine Kraft. Und die Kraft, die geht von seiner Gnade aus. Und warum ist das eigentlich so wichtig, dass wir füreinander auch beten, dass wir Kraft haben und in der Macht seiner Stärke leben? Bei Fabians Taufe letzte Woche, der hat das auch mit angesprochen. Es gibt die unsichtbare Welt und er hat auch mit angesprochen, dass er gleichermaßen, wie er Christus in seinem Leben erfahren hat und sein ganzes Leben mit ihm führen will, so hat er auch bezeugt, dass es auch den Teufel und dass es auch die unsichtbare Welt gibt, nämlich die Finsternis, die in der Welt auch überall gegenwärtig sind und da angetroffen werden können. Und deswegen, unser Christenleben ist schlimmsten Stürmen ausgesetzt. Wir brauchen das Gebet und wir brauchen den Herrn, der uns stärkt. Was sind das für Stürme? Meistens fängt es in der Familie an. Sonntagmorgen, vorm Gottesdienst, vor einem wichtigen Dienst. In der Schule, wo andere Jugendliche einen vielleicht auslachen. In der Arbeit, wo die Kollegen vielleicht einen Bogen um einen herum machen. In der Ehe mit einem ungläubigen Ehepartner, wo es einfach schwierig wird. Oder im Dienst in der Gemeinde. Man kann immer schön drauf warten, in aller Regelmäßigkeit, dass wenn man sich was vorgenommen hat und das Wort Gottes verkündigen will, dass dann in schöner Regelmäßigkeit irgendwelche Einflüsse kommen und du dir denkst, vorhin war es bei mir soweit, ich dachte, Mensch, ich krieg jetzt möglicherweise eine Erkältung, ihr wisst ja vielleicht, wie das bei Männern manchmal so ist, ja, und bekam so leichte Kopfschmerzen und dachte, nein, Herr, ich will jetzt nicht und ich will jetzt einfach auch dein Wort verkünden und will predigen. Danke, dass es geht, Herr. Ja, ich will sagen, je näher du beim Herrn bist und da Dienst tust, umso stärker wird manchmal auch der Gegenwind. Also, das ist klar, oder? Dessen müssen wir uns bewusst sein. Aber wir dürfen da auch dankbar darum sein, dass es Leute gibt, die dafür beten und die auch dafür beten, dass du Kraft hast, diesen Dienst zu tun. Und ihr Lieben, wir brauchen das Fürbittengebet und wir brauchen das, dass ein jeder von uns mit Kraft von ihm gestärkt wird. Und so dürfen wir wissen, Mose sagt das in dem Lobgesang, nachdem sie mit dem Volk durchs Schilfmeer gezogen sind, der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und er wurde mir zum Heil. Das ist mein starker Gott, ihn will ich preisen. Ihr Lieben, wir sind damit nicht allein, auch vor einem Dienst nicht. Der Herr ist meine Stärke. Und David singt im Psalm 28, der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hat mein Herz vertraut und mir wurde geholfen. Darum frohlockt mein Herz und ich will ihm danken mit meinem Lied. Ja, wie schön wird es da, Dienst zu tun und den Herrn und seine Stärke zu erfahren. Wozu werden wir noch ermutigt? Zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Das klingt irgendwie grammatikalisch vielleicht ein bisschen komisch, erst recht, wenn ich das so betone, ja. Aber mit Freuden sollen wir ausharren und auch langmütig sein. Das, was vor uns liegt, das können wir eigentlich mit unseren Augen noch nicht sehen. Umso mehr werden wir ermutigt, auszuharren. Im Glauben, ihr Lieben, haben wir eine feste Zuversicht auf die, ja, leibhaftige Gemeinschaft mit unserem Herrn. Und der Paulus bezeugt den Kolossern an der Stelle auch, dass sie diesen Glauben haben. Und so möchte ich euch auch ermutigen, die ihr den Glauben habt, ja, seid ermutigt, dass wir diese feste Zuversicht haben dürfen und seid ermutigt, eben auch auszuharren in aller Geduld. Und deswegen finde ich das auch so wichtig und ich habe mich total darüber gefreut, dass wir letzten und ich glaube auch vorletzten Sonntag wieder Zeugnis auch gehabt haben. Ja, auch am Herrenwieser war ja letzten Sonntag, es war ja ordentlich kalt, ja, umso mehr brauchten wir das auch, dass so ein warmes Zeugnis einfach kommt. Das ist doch wunderbar, oder? Wenn wir einander den Glauben bezeugen und uns eben ermutigen, wie Jesus das eigene Leben verändert hat. Manchmal ist es ja nicht ganz leicht, erst recht nicht hier nach vorne zu kommen, sich hier hinzustellen und so. Das Zeugnis kann auch in einem Vier-Augen-Gespräch stattfinden. Mit einem Bruder oder einer Schwester. Und es kann genau der richtige Augenblick auch dafür sein, ja, ein Zeugnis zu geben, einander zu ermutigen. Im Hebräerbrief heißt es in Kapitel 12, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts erachtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet. Und den Mut verliert. So wollen doch auch wir langmütig sein, geduldig und mutig ertragen, aber mit Freude auf den Herrn harren. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, der uns befähigt hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Wiederum dürfen wir also dankbar sein, weil Gott uns zu Teilhabern macht an dem Erbe, an der Gemeinschaft mit ihm. Und dann dürfen wir endlich auch bei unserem lieben Vater im Himmel sein. Paulus stellt das hier auch deswegen so heraus, weil es kein menschliches Zutun zu diesem Erbe gibt. Allein er, allein Christus hat uns herausgerufen. In Vers 13 und 14 heißt es, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Und deswegen kommen wir auch zusammen zum Abendmahl, indem wir besonders auch immer daran denken, aber auch hier darf es nicht fehlen und Paulus verbindet das hier einfach auch in diesem Gebet nochmal. Gelobt sei sein Name. Ja, und so möchte ich abschließen. Können wir die andere Folie noch haben? Haben wir das? Okay, danke schön. Jetzt habe ich euch nochmal ein paar Worte unterstrichen und ich möchte es nochmal zusammenfassend herausstellen. Was nimmst du heute mit, ja? Bitte prüf das auch wirklich für dich nach. Wir sind noch vielleicht ein Beispiel. Ja, mir ist eingefallen, bei uns daheim in Wickensbach ist es momentan so, dass aufgrund der großen Trockenheit die Quellen nicht mehr genügend Wasser liefern. Und mir ist das heute Morgen nochmal als ein Bild, als ein Beispiel gekommen. Dass wenn wir wollen, dass die geistlichen Quellen sprudeln, ja, dann muss es irgendwie regnen. Und dazu soll uns das helfen, dass wir ein solches Gebet eben auch beten, das nicht nur den Dank, sondern das auch diese Fürbitte beinhaltet. Dass hoffentlich in unserem Leben wir zu der Aussage kommen, dass der Herr uns erquickt. Und da brauchen wir ihn, der es regnen lässt. Ja, und ich möchte euch das einfach mitgeben als einen Gebetsfahrplan. Und ich habe das Gleiche auch noch mal etwas kleiner ausgedrückt. Und wem das eine Hilfe ist, ich leg's nachher vorne hin, der darf gerne einen kleinen Zettel mitnehmen und ihn vielleicht für sich in die Bibel legen. Nicht, dass er dort möglichst gut verschlossen ist, sondern ja, dass ihr das einfach als eine Orientierung habt für euer Gebet und für euer Gebetsleben. Okay, Gott will, dass wir erfüllt werden. Nicht nur ein bisschen, ja? Nicht nur gerade wie die schwachen Quellen in Wickensbach, sondern Gott will, dass wir erfüllt werden. Er will, dass wir fruchtbringend sind. Dass wir in seiner Kraft gestärkt werden und in der Folge standhaft bleiben. Und das Schönste daran ist, er will es nicht nur ein wenig, sondern Paulus betet ganz wunderbar, nämlich, dass Gottes ganzer und unerschöpflicher Reichtum, ja, wirklich uns auch erreicht und uns in unserem Leben erfüllt. Da steht nämlich, dass er alle geistliche Weisheit und Einsicht geben will. Da steht nämlich, dass wir ihn in allem wohlgefällig sind, in jedem guten Werk fruchtbar, mit aller Kraft gestärkt, nicht nur ein bisschen. Gott will, dass wir mit aller Kraft gestärkt sind. Ja, und dass wir auch zubereitet werden zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut, dass wir dafür befähigt werden. Und dafür gebührt ihm aller Dank. Gott ermutigt uns wieder neu zum Gebet, hier in der Gemeinde, hier in der Versammlung oder in den anderen, aber auch in deinem Kämmerlein daheim. Und Gott zeigt uns seine ganze Gnade in diesem Gebet, an die wir uns eben auch wieder erinnern dürfen und die allein genügt. Und so entsteht Friede von Gott und er macht die Herzen voll mit Freude. Ich danke unserem Vater für seine Gnade und für das Gebet und für seine Gemeinde. Amen. Ich möchte noch kurz beten. Lieber Vater, ich bin angerührt von deinem Wort und ich staune immer wieder darüber, dass du doch Gnade mit uns hast und dass du uns doch zuerst geliebt hast, dass du uns wirklich auch diese Gnade geschenkt hast, dass du uns Anteil haben lässt an ihr. Ich freue mich so sehr darüber, denn ganz unverdient trifft sie mich. Ich habe nichts in meinen Händen und ich kann nichts dazu tun, dass deine Gnade irgendwie ergänzen könnte oder müsste. Allein deine Gnade genügt. Und so will ich beten und dir dafür danken, Herr, dass sie in meinem Leben angekommen ist und dass mein Herz von ihr erfüllt ist. Und Herr, ich will dir mehr Raum geben. Ich will deiner Gnade mehr Raum geben und auch deiner Liebe, dass doch mehr von dir in meinem Leben sichtbar wird. Und ich will dir herzlich Danke sagen, Herr, dass du es gut mit mir und mit uns allen meinst, indem du uns auch in aller Kraft stärken willst, dass du uns zurüsten willst für ein Leben mit dir und auch für einen guten Dienst, für eine gute Nachfolge, dass wir geduldig sind in allem unseres hiesigen Lebens, dass du uns aber auch mitgibst, Herr, dass du willst, dass wir ausharren, bis wir einmal in der Ewigkeit bei dir sind. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass bei dir unerschöpflicher Reichtum ist. Dein Name sei gelobt. Amen. Amen.